Da ist es ja. Oktober 2023. Damals haben wir die Folge mit Doktorin Alexandra Wittmer ausgestrahlt. Doktorin Wittmer ist nicht nur Neurologin und Fachärztin für Psychotherapie, sondern auch eine Pionierin im Kontext Digitalisierung in der Medizin. Und genau deshalb war sie damals zu Gast und ich habe mit ihr über die Chancen von digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS, gesprochen. Jetzt haben wir 2025 und das Thema DIGA ist hochaktuell. Da gibt es nämlich ein riesiges Potenzial bei den digitalen Gesundheitsanwendungen. Die Anwendungen werden auch immer mehr und mehr und gleichzeitig sind sie so richtig im Praxisalltag noch nicht angekommen. Warum das so ist und worin das Potenzial besteht, das besprechen wir in dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Mit Privatdozent Dr. Daniel Alvarez Fischer, in Lübeck niedergelassener Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut und Dr. Matthias Rudolph als Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie niedergelassen in Boppard, konnte ich mich in einem Kölner Tonstudio treffen und darauf schauen, warum DIGAS gerade auch im Kontext Komorbiditäten bei ADHS Sinn machen. Wir haben dann so viele spannende Inhalte besprochen, dass wir in der Redaktion uns entschieden haben, aus dem Gespräch zwei Folgen zu machen. In dieser ersten sprechen wir über die grundsätzlichen Möglichkeiten von DIGAS und in der zweiten Folge dann gehen wir auf konkrete Therapiefelder ein. Los geht's mit Dr. Matthias Rudolph, der erstmal erklärt, warum mögliche Komorbiditäten im Kontext ADHS immer beachtet werden sollten.
Ich glaube, Komorbiditäten sind wirklich ein sehr wichtiges Thema und möchte einfach immer wieder darauf hinweisen, gerade ich behandle ja nun ausschließlich nur ADS-Patienten im Erwachsenenalter und wirklich 80% haben mindestens eine weitere psychische Diagnose, 60% sogar zwei und mehr, allen voran Depressionen. Alleine das Risiko, eine Depression zu erleiden, liegt 9 bis 10 Mal höher, ne? Und eben auch Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchtthemen, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Und dazu kommt, dass bei ADHS auch sogenannte Autistic Traits auftreten können. Das heißt, Symptome, wie man sie auch bei einer Autismus-Spektrum-Störung findet, aber es ist eben nicht das Vollbild der Autismus-Spektrum-Störung, weil Stereotypien und repetitives Verhalten fehlt. Und dann aber auch andere Neuroentwicklungsstörungen, wie zum Beispiel das Tourette-Syndrom. Beim Tourette-Syndrom haben 50% der Patienten mit Tourette-Syndrom ADHS, 20% der Patienten mit ADHS haben Tourette-Syndrom. Das macht ja die Erkrankung für Behandler so herausfordernd, zum einen die Differentialdiagnosen herauszukriegen, aber dann eben auch die Komorbiditäten zu sehen und zu behandeln.
Gerade, und das erlebe ich eben in meiner Praxis auch, gerade dann auch sozusagen die Komorbiditäten in den Gesamtbehandlungskonzept mit einzubauen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil die bestimmen natürlich auch die Prognose.
Da müssen wir nochmal drauf gehen. Ich habe es schon mitgenommen, wir behandeln immer das Leitsymptom, aber das dürfen Sie beide mir auch nochmal aufbröseln und unseren Zuhörern. Also, wie gehen wir vor bei der Therapie, bei der Behandlung?
Genau so ist es. Die führende Störung wird immer zuerst behandelt. Und das kann sich natürlich auch im Verlauf der Erkrankung ändern. Also bei einer Angsterkrankung können die Ängste in den Hintergrund treten, dann ist plötzlich das ADHS die führende Störung oder bei der Depression kann sich das eben auch verschieben.
Ich bin bei uns in Rheinland-Pfalz an verschiedenen Ausbildungsinstituten als Supervisor zugelassen und betreue natürlich auch junge Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung. Und da haben wir das genau schon so gesehen, und zwar in beide Richtungen, wie es Herr Alvarez Fischer eben geschildert hat. Entweder ein Patient kommt zum Beispiel mit einer Depression und wir erleben im Verlauf der Behandlung dann, dass ein ADS zugrunde liegt. Oder andersrum, jemand ist eben sehr hyperaktiv, sehr impulsiv und das steht wirklich im Vordergrund. Und wenn wir das dann aber behandeln, kommt zum Beispiel die dahinterliegende Depression zum Vorschein.
Das heißt, da muss ich auch dynamisch anpassen und wachsam sein. Jetzt haben wir das nochmal skizziert, ein bisschen ja quasi wie so ein Recap. Wir wollen aber ja eigentlich über DIGAS sprechen. Und jetzt frage ich mich, wie können denn diese digitalen Gesundheitsanwendungen, mehr als ein Drittel der DIGA-Anwendungen sind im Bereich Psyche, aber wie können dann jetzt so eine digitale Gesundheitsanwendung in diesem Kontext helfen?
Die Therapie steht auf 3 Säulen. Psychotherapie, und ich habe es wahrscheinlich auch schon mal gesagt an anderer Stelle, man kann das gar nicht genug wiederholen, es gibt Psychoedukation, Psychopharmakologie und Psychotherapie.
Nur genau da ist eigentlich das Problem. Ich habe mich Anfang diesen Jahres niedergelassen und tatsächlich, bevor ich überhaupt die Praxis eröffnet hatte, hatte ich schon 80 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste und es liegt jetzt nicht daran, dass ich so ein super Therapeut bin, sondern dass einfach die...
natürlich. Also,
nee, sondern dass die Nachfrage einfach so groß ist und dadurch bedingt eben einfach auch die Wartezeiten so lange. Und da sehe ich zum Beispiel einen wichtigen Einsatz für die DIGAs, um diese Wartezeiten zu überbrücken. Denn ich kann die Leute auch ganz schlecht einfach nur wegschicken und sagen, ja, bei Ihnen besteht die Indikation zu einer Psychotherapie, richtig. Ich kann Ihnen keine anbieten, sonst kriegen Sie auch keine, haben Sie Pech gehabt. Machen Sie eben gar nichts.
Und hinzu kommt dann noch das Problem zwischen Stadt und Land. Also es wird Regionen geben, wo es eben dann auch noch einfacher ist, Therapeuten zu finden. Ja. Lübeck hat eine Versorgung von 120% und da ist es schon nicht einfach. Ja. Aber wenn wir dann nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, wo eben auch weite Landstriche, die dünn besiedelt sind, da ist es dann schon schwierig, ohne dass man lange Wege auf sich nimmt.
Also bei uns im nördlichen Rheinland-Pfalz, das ist auch ein Flächenland und tatsächlich hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz sogar jetzt im Sommer 2024 12 neue Sitze aufgebaut, zugelassen. Und trotzdem hat sich die Nachfragesituation gerade natürlich jetzt auch im Bereich ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, überhaupt nicht verändert.
Das ist bestimmt auch mal ein spannendes Thema, wo wir mal drauf gucken können. Ich finde, 120% hört sich auch immer so super an. Also eigentlich, wo man denken würde, mehr als genug, was das in der Realität bedeutet. Kurz bei den DIGAs nachgefragt. Das heißt, die können hier dann diese Bedarfe, die durch diese strukturelle Problematik entstehen, dass ich keinen Platz kriege, da können die eine Hilfestellung sein?
Absolut. Also ich glaube, dass es nicht funktioniert, die DIGA dem Patienten in die Hand zu drücken und ihn dann damit allein zu lassen. Das war so die ursprüngliche Idee. Ja. Sondern ich glaube schon, dass es in einen Behandlungsplan eingebettet werden muss. Dass es immer wieder auch psychiatrische Gespräche gibt, die den Rahmen für die DIGA stecken, die auch überprüfen, benutzt der Patient die DIGA, und die auch die Themen nochmal setzen. Und dann tatsächlich kann die DIGA wirklich ein wichtiger Baustein in der Therapie sein.
Da möchte ich wirklich das unterschreiben und unterstützen, was der Alvarez Fischer gesagt hat. Mein zweites Standbein neben ADS ist ja Tinnitus, die Behandlung von Patienten mit chronischem Tinnitus. Und das waren tatsächlich mit die ersten DIGAs, die es überhaupt gab auf dem Markt, waren tatsächlich in dieser Indikation. Und da war wirklich die Idee, der HNO-Arzt verschreibt die DIGA für den Tinnitus-Patienten und der nimmt nur diese DIGA und alles ist gut. Und das ist genau etwas, wo ich sage, das geht total schief, sondern ich setze die immer so ein im Rahmen von Blended Therapy, also zur Unterstützung, zur Überbrückung der Wartezeit mit oder zumindest am Anfang auch nochmal, dass man sich nach 4 Wochen nach der DIGA-Verordnung nochmal trifft und das bespricht. Aber die Patientinnen und Patienten mit einer DIGA alleine zu lassen, das ist, glaube ich, in den meisten Fällen geht es schief.
Also das ist jetzt nicht, bitte, hier ist die DIGA und damit hast du deine Psychotherapie.
Also ich hatte einen Patienten, auch gerade mit Tinnitus, das ist eine sehr gute DIGA, tatsächlich auch sehr, sehr effektiv. Und die basiert natürlich auch auf so einem Ansatz, letztlich auf einem ACT-Ansatz, Acceptance and Commitment Therapy, wo es um Akzeptanzstrategien geht. Weil ich kann nichts tun, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Angst, ich kann nichts tun, damit der Tinnitus weggeht. Aber ich kann einen anderen Umgang mit dem Tinnitus lernen und dann nehme ich ihn nicht mehr wahr. Und ich hatte einen Patienten, der hat gesagt, nee, so weit bin ich noch nicht. Der hat dieses Konzept von Akzeptanz überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, nee, ich benutze diese, also der hat auch erzählt, der, sein Arzt hätte ihm das verschrieben. Und dann habe ich gesagt, na, hat es denn gewirkt? Sagt er, nee, gar nicht. Ich sage, wo hat es denn gehakt? Ich habe die gar nicht eingelöst. Und dann wirkt sie natürlich auch nicht. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und er hat gesagt, naja, so weit bin ich noch nicht, dass ich damit leben will. Aber darum geht es natürlich überhaupt nicht. Naja. Es geht ja auch bei einer Angsttherapie nicht darum, dass man den Patienten beibringt, halt mal die Angst aus, sondern dass man ihm eine wirksame Strategie an die Hand gibt, Ängste letztlich zu behandeln. Und so auch beim Tinnitus.
Ganz kurz würde ich da nochmal zurückspringen, weil wir haben eben darüber gesprochen, wie schwierig das sein kann, in eine Versorgung zu kommen in der Situation. Und jetzt haben Sie so ein Patientenbeispiel gebracht, der hat gesagt, ich habe es noch gar nicht eingelöst. Heißt, das sind ja vielleicht auch PatientInnen, Betroffene, die vielleicht ein Problem in der Alltagsorganisation haben, die genau da Herausforderungen haben. Muss ich dann da als Behandler, als Behandlerin, wenn ich eine DIGA verordne, irgendwie nochmal besonders nachhaken oder sowas? Also ist das was Sie in der Praxis dann machen?
In der Anfangszeit der DIGAs, als die neu auf den Markt kam, war es sogar so, dass die Betreuung oder die nächsten Termine sogar noch separat vergütet wurden. Mhm. Das ist heute bei einigen DIGAs ist es auch immer noch so, bei vielen nicht mehr, weil man sagt, okay, das ist in der Routineversorgung angekommen. Aber nochmal die Idee, nur ein Rezept mitzugeben, zu sagen, hier, hol dir deine DIGA, spiel dir die aufs Handy, hol dir den Code von der Krankenkasse und dann läuft es alleine, das funktioniert einfach nicht.
Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz klar gemacht. Jetzt gucken wir mal auf die DIGAs. Ich habe gelernt durch einen Podcast, dass es effektive Therapien gibt. Als wir über Komorbiditäten gesprochen haben, haben Sie beide das ja auch wunderbar herausgestellt. Wir können psychische Erkrankungsstörungen behandeln und das macht Sinn und es ist für die PatientInnen hinterher mit einem positiven Outcome verbunden. Jetzt gucken wir mal auf die DIGAs. Jetzt haben Sie gesagt, ja, die können das und das und das wissenschaftlich. Wie gut funktionieren die denn?
Die DIGAs basieren alle auf wissenschaftlich fundierten Studien. Das sind alles randomisierte klinische Studien, die letztlich dann zu einer Zulassung auch dieser DIGA führen. Mhm. Und die basieren alle auf dritte Welle Verhaltenstherapieverfahren.
Ja, genau.
Oder dritte Welle Verhaltenstherapiemethoden. Und die sind wissenschaftlich fundiert. Das ist keine Spielerei.
Und das ist auch was, das fragen mich Patienten ja auch oft. Ja, ist das jetzt nur eine App? Sag ich, nee, eine DIGA ist eben wirklich eine digitale Gesundheitsanwendung, eine App auf Rezept. Und der Unterschied zu den tausenden anderen Apps, muss man ja sagen, die es auch in den App-Stores gibt für psychische Erkrankungen, sind die eben wissenschaftlich geprüft. Und deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Bereich der psychischen Störung, Thema Datenschutz. Oder eben tatsächlich, was auch Herr Alvarez Fischer gerade sagte, dass die wirklich auch wissenschaftlich geprüft sind, dass das wissenschaftliche Standards sind. Das ist eben ein Riesenunterschied zu den tausende anderen Apps, die man eben auch findet.
Das ist ein komplexes Zulassungsverfahren. Man kann im Netz und beim BfArM mal nachschauen. Und was die da durchlaufen müssen, also das ist auch für diejenigen, die sich die DIGAs entwickeln, sehr komplex und ist natürlich auch häufig mit MedizinerInnen, also immer zusammen gemacht. Das sind nicht nur irgendwelche, wie sagt man, digitalen Startups, die das in der Garage sich ausdenken, sondern es ist sehr fundiert. Ne? Trotzdem, und das ist was ich auch schon erlebt habe im Austausch, zum Beispiel mit allgemeinmedizinisch tätigen ÄrztInnen, wenn man über DIGAs spricht, dann sagen die, ja, aber dann reden die doch nur noch mit einem technischen Gerät. Also es findet doch gar kein Austausch mehr von Mensch zu Mensch statt.
Ich hatte ja schon gesagt, die Einbindung in eine ambulante Psychotherapie ist wichtig. Das ist ein Punkt. Und es gibt einige DIGAs auch, wo tatsächlich man auch ein Feedback bekommt. Also es hat ja ganz oft auch was mit Tracking zu tun, mit Symptomtracking, dass man aufschreibt, wie geht's einem, wie verändern sich die Symptome. Und da sitzen schon auch auf der anderen Seite, wie Sie sagen, das ist eben kein Startup, das irgendwo in der Garage sitzt, sondern es sind schon sehr professionelle Firmen, wo auch Psychologinnen und Psychologen arbeiten und die sich das zum Teil auch wirklich anschauen und auch ein Feedback geben.
Und ich finde ganz spannend mit dem, da sitzt ja keiner mir gegenüber, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Es gibt eine Borderline-App und die hatte ich auch einer Patientin verschrieben und ich sage, ja, wie kommt sie denn zurecht? Und sie sprach genau das an und sagte, naja, wenn ich gerade ein akutes Problem habe, dann möchte ich das mit jemandem besprechen, das geht nicht mit der App. Mhm. Und das ist natürlich schade. Und gleichzeitig zwingt mich die App dadurch, nicht immer irgendwo auf irgendeinen Zug zu springen, sondern an einem Thema kontinuierlich zu arbeiten und dadurch auch da eben, ich sage jetzt mal, dran zu bleiben und das, mir dann wirklich auch grundsätzliche Fertigkeiten anzueignen, die ich in der Erkrankung brauche.
Da konnte sie sich aber auch drauf einlassen. Also
absolut.
Sozusagen, spannend.
Das ist auch wichtig, wenn man sich, wir werden wahrscheinlich später nochmal über die Wirksamkeit von DIGAs sprechen, für welche Patientengruppe das ist. Also sich darauf einlassen können, ist eine Voraussetzung.
Und vielleicht nochmal kurz in Ihre Praxis reingesprungen. Wir müssen ja auch die Realität sehen. Es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt nach Boppard komme oder nach Lübeck komme, dass Sie jetzt den ganzen Tag darauf warten, dass der Schiffbauer kommt und dann 6 Stunden Zeit für ihn und seine komplexe Problematik haben, sondern da ist ja auch das natürlich nicht für alles ewig Zeit ist. Aber das ist auch gar nicht schlimm, oder? Also wir müssen auch nicht für jeden Patienten, für jeden Bedarf immer 3 Tage Zeit haben.
Nein, ich glaube, das hat mir damals mein alter Psychotherapielehrer, der Professor Rüddel, auch mitgegeben. Das Wichtigste sagen die Patienten in den letzten 5 Minuten. Mhm. Und zwar egal, ob du 30 Minuten Zeit hast oder 90 Minuten. Also diese Begrenzung, das sage ich auch meinen Patienten, wir haben jetzt 50 Minuten Zeit, ich muss die Sitzung pünktlich beenden. Und das zwingt schon dazu, auch auf den Punkt zu kommen.
Im psychiatrischen Gespräch ist die Zeit natürlich noch mal kürzer. Aber meine Erfahrung ist auch, bevor ich mich niedergelassen habe, habe ich gedacht, das geht gar nicht in diesen 15 Minuten, die man pro Quartal ja. Zeit hat. Und ich bin jetzt doch überrascht, wie gut das geht, wenn man sich, also man kann natürlich nicht alles machen, aber man kann die 15 Minuten schon sinnvoll nutzen, auch im Gespräch mit dem Patienten. Und da sind eben die DIGAs, geben dann nochmal ein gutes Hilfswerkzeug auch an die Hand, wie man diese 15 Minuten quasi expandieren kann.
Und damit sind wir am Ende dieser ersten Folge zum Thema Komorbiditäten und DIGAs. Und ich freue mich auf ein Wiederhören in der zweiten Folge. Bis dahin.